Ja, guten Morgen nochmal. Ich habe für den Anfang ein paar Bilder mitgebracht. Ihr dürft die gerne einmal starten. So, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ihr könnt das Licht hier kurz ausmachen noch. Das ist, wie wir sehen es am Datum, vor 5 Jahren, so sah die Küche einmal aus. Weiß nicht, vielleicht kennt das noch jemand damals, ein bisschen dunkel. Hier sitzen wir gerade, das war unser Gottesdienstraum. Noch ein bisschen kleiner, ganz schön voll, mit ganz viel Schutt und so weiter. So sah es ein bisschen später aus, wurde schon viel getan, waren viele Helfer da, haben hier viel getan. Wir sehen, es hat sich ganz schön verändert. Das ganze Dach wurde hier unter anderem auch neu gemacht. Und ja, das ist einfach mal so ein Zwischenstand, wie das Gebäude zu der Zeit aussah. Wer vor 5 Jahren ungefähr schon hier war, der hat das Ganze mitbekommen. Diese ganze Bauzeit hat ungefähr 2 Jahre gedauert und es war anstrengend. Aber wir hatten natürlich alle so viel Freude an dieser Arbeit, auch wenn der eine oder andere, ja, irgendwann wurde das vielleicht irgendwann auch schon anstrengend, dass man da weniger Freude hatte, aber an sich, wir sehen das Ergebnis. Es hat sich gelohnt. So, wir haben ein schönes Gebäude. Und ja, nach 2 Jahren ungefähr war es so größtenteils fertig. Heute sieht es so aus. Oh, sehr schön, blauer Himmel, die Bäume schön gestutzt. Ne? Und was da alles gemacht wurde, ich kenne mich da nicht so aus, aber wir haben da hier neu verklinkert, ne? Das Dach neu gemacht, alles neu gedämmt, neue Elektrik, was auch immer. Es wurde unendlich viel gemacht. Und ich will aber, dass ihr heute dieses Bild behaltet. Also die Gemeinde sieht ziemlich schön und fertig aus, aber sie ist es nicht. Sie ist immer noch eine Baustelle und sie wird immer eine Baustelle sein. Also nicht dieses Bild, sondern dieses Bild. Immer dran denken, die Gemeinde sieht so aus, nicht so, so. Okay. Also, wir haben jetzt diese Gemeinde. Wir haben hier so viele schöne Räume, wir haben hier mehr Platz als vorher und damit viele neue Möglichkeiten. Und das ist auch viel neue Arbeit, die man nutzen kann. Wir haben einen großen Parkplatz, wenn da aber keiner parkt und keiner hier sitzt, dann ist alles umsonst gewesen. Wofür haben wir das dann hier? So, also viel Arbeit, die Parkplätze zu füllen und die Räume hier. Und heute soll es halt darum gehen, wie wir das machen, wie wir in der Gemeinde dienen, wie wir in der Gemeinde arbeiten, um die Gemeinde halt ja wachsen zu lassen, sagt die Bibel. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. So. Alles klar. Wir lesen aus 1. Korinther 3, Vers 9 ein paar Verse. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also wir werden hier zum Beispiel als ein Ackerfeld oder eine Baustelle halt beschrieben. Und vor knapp 60 Jahren, ich glaube nächstes Jahr haben wir Jubiläum, 60 Jahre, da waren hier einige. Und ich glaube Herbert Kortmann und noch ein paar andere waren da dabei. Die haben den Grund hier gelegt in Coesfeld für diese Gemeinde. Die haben diese Gemeinde gebaut und wir, die alle danach gekommen sind, sind die Mitarbeiter, die da drauf aufbauen. Das Fundament haben die gelegt mit Jesus Christus und wir bauen darauf. Jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder soll darauf achten, wie er darauf aufbaut. Zum einen, also wir sind ja eine Gemeinde und wir sind eine Baustelle. Wir werden aber auch in Römer 12, Vers 4 beschrieben als ein Körper. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Ja? Wenn ich jetzt so einfach mal durch die Straße gehe, ne, da arbeiten die Füße schon mal, so, und irgendwie wird der ganze Körper schwächer und ich weiß nicht wieso. Und der Magen meldet plötzlich, ich habe Hunger, so, seine Arbeit. Er hat gesagt, ich habe Hunger. Und keine Ahnung, meine Nase fängt an zu suchen und in die Richtung muss ich gehen. So, die Füße arbeiten weiter. Dann die Ohren noch. Hier, frische Bratwurst. Okay, in die Richtung muss ich genau gehen. So, dann kommen die Augen. Genau die Bratwurst will ich haben. Und jetzt müssen auch die Hände mit anpacken, dass ich das auch essen kann. Und alle zusammen müssen arbeiten. Wenn da irgendwas aussetzt, dann verhungere ich. Das klappt nicht. Dann kriege ich meine Bratwurst nicht. Das geht nicht. Oder Pommes, was auch immer. Der Körper, der arbeitet immer zusammen. Die Leber, noch das Herz, ganz wichtig. Die Milz irgendwo, falls jemand kennt. So vieles, was wir nicht mal kennen. Wir merken meistens erst, was wichtig war, wenn es nicht mehr da ist. So, aber alles ist wichtig und alles gehört zusammen. Und wir als Gemeinde werden beschrieben als ein Leib, der zusammengehört. Und jeder Einzelne, der auch heute hier ist, jeder Einzelne hat eigene Fähigkeiten. Nicht alle haben die gleiche Tätigkeit. Nicht alle haben verschiedene, aber nicht alle haben das Gleiche. Würden alle hier Prediger sein, dann wäre das, glaube ich, ein Chaos. Würden alle Techniker sein, dann hätten wir hier super Technik und tolle Mikros, aber keiner würde sich trauen, hier nach vorne zu gehen und ins Mikro was zu sagen. Und deswegen, es gibt verschiedene Sachen. Und dazu noch einmal Galater 5, Vers 13 sagt: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. So, also wir alle sind eine Baustelle, wir alle sind ein Körper, ein Leib und wir alle sollen einander dienen. Ne, wenn die Hand nicht dienen will, alles hat seine Arbeit getan, die Hand will aber am Ende nicht mehr, dann habe ich ein Problem. Wenn ein Mitarbeiter nicht dienen will, dann ist das nicht leicht. Dann wird es schwer. Und ich habe mir mal so folgende Situation überlegt. Hier bei der Baustelle noch damals, vor 5 Jahren, da brauchten wir hier viel Beton. So, und da war zum Beispiel einer von den Senioren, der kannte das ganz gut, der weiß genau, wie viel Sand, wie viel Kies alles rein muss, der mischt den Beton. So, aber den Beton danach tragen, dafür hat er nicht mehr die Kraft. Dafür hat er einen anderen Mitarbeiter, noch einen jungen, kräftigen, der trägt. Aber der hat schon so viel getragen, der ist erschöpft, der hat Rückenschmerzen, der kann nicht mehr. So, da muss auch noch eine Ladung getragen werden. Und ich bin vorbeigekommen und guck mir das so an. Ja, ich habe auch noch die Kraft, ich kann das machen, aber ich wollte nur mal so fragen, ja, wie geht's euch denn? Ja, ich kann nicht mehr, ich habe auch nicht die Kraft, das zu tragen, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Ja, das ist schön. Okay, macht's gut. Und ich gehe und dann denke ich, boah, wie würdet ihr mich jetzt einschätzen? Habe ich jetzt meine Brüder geliebt? Liebe ich sie? War das gut, was ich gemacht habe? Oder war mir das eher gleichgültig? Und ich würde sagen, das war nicht gut. Und wenn wir noch in Galater ein bisschen weiterlesen, Galater 6, Vers 10 sagt: So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wenn ich eine Gelegenheit habe, dann habe ich gefälligst auch zu helfen. Das geht nicht. Was bin ich sonst für ein Christ, wenn ich da nicht einfach mal helfen kann? So, und besonders an den Hausgenossen. Es ist nicht immer leicht. Jesus sagt uns das wichtigste Gebot: Gott lieben, aber auch deinen Nächsten, jeden Mitmenschen. Es ist nicht leicht, immer sofort irgendwelche fremden Menschen vielleicht zu lieben. Aber unsere Geschwister, die wir kennen, das sollte es doch ganz einfach sein, denen zu helfen, wenn wir eine Gelegenheit dazu haben, wenn wir hören, er braucht Hilfe, sie braucht Hilfe, irgendeine Last, irgendein Problem und ich habe Zeit oder ich kann das, dann helfe ich, dann habe ich zu helfen. So, ja, ein witziges Beispiel noch, als wir hier mal mit der Technik hier die ganzen Boxen neu gemacht haben. Da mussten wir für die 2 weißen Boxen hinten neue Kabel im Trempel legen. So, und dann haben wir da ein Loch reingebohrt, wo die neue Dose draufkommt. Ja, müssen wir immer noch machen. Und jedenfalls haben wir von oben Kabel durchgezogen und dahinter ist auch noch Beton, Glaswolle, was auch immer. Das Kabel geht nicht so einfach durch. Und wir mit unseren dicken Händen, wir haben das Kabel da einfach nicht gefunden. Es ging nicht. Wir haben gesucht, wir haben neue Löcher gemacht. Wir haben das Kabel nirgendwo gefunden. Wir konnten das nicht machen, aber wir brauchten das. Und zu viele Löcher gehen da auch nicht. Ganz aufmachen können wir das nicht. Ich glaube, Vika kam da vorbei, hat da wollte uns nur Frühstück bringen, kam da eben und dachte, ja komm, ich versuch mal. Zack, ihre Hand, ja, ganzer Arm rein, zack, zack, ah, da ist das Kabel, hier, bitteschön, und weg. Wow, cool, eine Kleinigkeit und sie hat Technikdienst gemacht, sie wollte nie Technikdienst machen. Sie hat einen Technikdienst gemacht, das hat super geklappt. Und so kann jeder überall irgendwo helfen, auch wenn man kein Seminar besucht hat, keine Ausbildung gemacht hat. Man kann einfach mal helfen, wenn eine Gelegenheit dazu da ist. Ein weiterer Punkt ist, ich habe mal Christen kennengelernt, oder vielleicht, ich kann mich auch selber ein bisschen damit identifizieren. Ist so, man bekehrt sich irgendwann. Viele hier haben das getan. Jeder hatte seinen eigenen Grund, wieso er Jesus angenommen hat, wieso er Jesus nachfolgen will, wie Jesus ihm seine Liebe im Leben gezeigt hat. So. Und man glaubt an Gott, das ist keine Frage, aber irgendwie ist da noch so ein Zweifel. Nimmt Gott mich wirklich an? Muss ich wirklich nichts dafür tun? Ja, also er hat mir bestimmt vergeben, aber komme ich wirklich in den Himmel? Ich weiß es nicht. So Zweifel. Ich habe Christen kennengelernt, die glauben wirklich an Gott, aber da sind trotzdem noch irgendwie so Zweifel. Und da kann ich trösten mit Römer 8, Vers 1 zum Beispiel. Macht er jetzt weiter? Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Keine Verdammnis mehr für die in Christus sind. Und Hebräer 6, Vers 11 und 10 und 11. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Wenn ihr Zeit für Jesus investiert, wenn ihr einen Dienst tut von Herzen, welcher Ungläubige hätte einen Grund dafür, in der Gemeinde sich zu engagieren und für Jesus einen Dienst zu tun? Er hat davon nichts, keine Belohnung. Wir hoffen aber darauf, dass wir im Himmel dafür belohnt werden. Wenn du also einen Dienst hast, dann kannst du dir sicher sein, zu Jesus zu gehören. Wieso solltest du das sonst tun? Aber nicht falsch verstehen, nicht durch den Dienst kommst du in den Himmel, sondern in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sollen gute Werke tun, wir sollen dienen, aber nicht dadurch kommen wir in den Himmel. Das dürfen wir nicht vergessen. Sonst würden wir Jesus' Tod kleinreden, sonst würden wir es wieder schlecht machen. Er rettet uns freiwillig aus Liebe, wenn wir an ihn glauben. So, aber falls da diese Zweifel sind, weil ich das halt kennengelernt habe, wenn du Jesus dienst, brauchst du keine Angst zu haben. Dann gehörst du zu Jesus. So, und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte, was schon erwähnt wurde. Da möchte ich uns ein Vorbild nennen. Da ist ein Mann, der heißt Apollos. In Kapitel 18 können wir von ihm lesen. Und der war in der Gemeinde in Ephesus tätig und später auch in Korinth. So, und von diesem Mann lesen wir jetzt einmal ein paar Verse. Viel mehr wissen wir von ihm nicht aus der Bibel, aber das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 18, Vers 24 und 25. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. So, da ist einer, der hat Talent, der hat Begabung, der kann so gut reden, der wäre ein Spitzenpolitiker bestimmt, der kann so toll reden und der kann genau beweisen, dass Jesus der Messias ist. Und ich stelle mir so vor, wenn er predigt, ja, Jesus, Gott hat uns doch verheißen, der Messias wird kommen, der wird uns retten. Und ihr habt gehört, Jesus hier in Jerusalem, der ist sogar gestorben und der Messias sollte sterben. Und er ist sogar wieder auferstanden, haben wir auch gehört. Und Dann fragt irgendwer aus dem Publikum, und wieso? Ich weiß es nicht. Oder, ja, und wie kommen wir jetzt in den Himmel? Ja, ihr müsst noch die Gesetze halten. Und ich weiß nicht, ihm fehlte was. Er kannte nur die Taufe des Johannes. Ich weiß nicht, was da genau alles war, aber er kannte den Heiligen Geist noch nicht. Er wusste nicht, dass die Christen, wenn sie sich bekehren, Heiligen Geist bekommen. Dass sie dadurch, dass sie nur an Jesus glauben müssen, um in den Himmel zu kommen. Er hatte noch die Lehre, dass man die Gesetze auch halten muss. So, und er war nicht perfekt. Er wusste das nicht alles. Er wusste bestimmt, irgendwie fehlt ihm was. Er konnte nicht alle Fragen beantworten. Aber er war, steht das hier schon? Er war feurig im Geist. Und er hat Gott einfach von Herzen gedient, obwohl er nicht alles kannte, nicht alles wusste. Er hat es gerne getan. So, und dann kommt eine Situation, Vers 26. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und obwohl er wusste, das klappt noch nicht so ganz, aber er hatte so viel Mut, sogar noch öffentlich in den Synagogen aufzutreten, gelehrten Leuten das auch noch alles zu erklären. Er kannte sich ja gut in der Schrift aus, soweit er das alles wusste. Und er hat sich getraut, das alles sogar öffentlich zu predigen. Und dann kamen zwei Mitarbeiter von Paulus, die schon sehr gut ausgebildet waren, haben ihn gehört und dachten, boah, der brennt ja für den Herrn, aber irgendwas fehlt da. Irgendwie fehlt da vielleicht so die Pointe an der Predigt. Irgendwie ist da so ein Ende und ja, was ist da jetzt mit Heiligem Geist und so? Da fehlen doch so wichtige Dinge. Haben ihn zur Seite genommen, ihm das nochmal genau erklärt. Und er hat das alles auch angenommen. Wir werden nachher noch davon hören. Er hat sich verbessern lassen, er hat sich korrigieren lassen und dazugelernt, um seinen Dienst noch besser machen zu können. So, er war nicht einfach stur und sagte, nein, so steht es. Nein, er hat dazugelernt. Und wir lesen dann noch ein bisschen weiter, Vers 27 und 28. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er war erst in Ephesus, wollte dann noch rüber zu einer anderen Gemeinde und damals war das ja noch nicht so bekannt. Die Leute haben noch ein Empfehlungsschreiben geschrieben, haben gesagt, nehmt ihn auf, er ist wirklich ein guter Mitarbeiter. Und er war auch in der neuen Gemeinde eine große Hilfe, weil er von Herzen für Jesus gedient hat. In der Gemeinde oder in der, ist egal. Egal, was für Mitarbeiter er da hatte, egal, was für Geschwister, er hat es für den Herrn getan und die Gemeinde konnte dadurch wachsen. Er konnte bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Später lesen wir noch im Korintherbrief sogar, da waren Leute so begeistert von ihm, dass sie Gruppen gebildet haben, die ihm nachfolgen wollten. Die anderen Paulus, die anderen Jesus. Das war eine falsche Sache. Da musste Paulus das erstmal klarstellen, dass nicht Apollos oder Paulus die Besonderen sind. Das sind genauso Mitarbeiter, Diener wie du und ich, wie jeder Einzelne hier. Letzten Sonntag haben wir ja von Hans-Jürgen das Gleichnis gehört. Dem einen wurde ein Talent gegeben, dem anderen zwei, dem anderen fünf. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Der eine kann halt vielleicht mehr, der andere weniger. Aber alle sind gleiche Diener, sollen einander dienen. Und zusammen kann die Gemeinde wachsen.